Ich sage es ganz offen, mir fällt diese Lektion nicht leicht. Jetzt die vierte Sure zu lesen und zu besprechen mit dem Thema die Frauen. Denn es mag manchem vorkommen wie ein Fischen in der Jauchegrube. Und ich entschuldige mich im Voraus bei allen Mädchen über Dinge, die wir besprechen müssen, die man sonst nicht in den Mund nimmt. Die besondere Schwierigkeit an dieser Sache ist, dass es sich dabei nicht um Gedanken handelt oder Empfehlungen, sondern um göttliche Gesetze für alle Lebensgebiete. Alle Offenbarung ist Gesetz. Wie Dr. Thomas sagte, Islam ist nicht nur Religion im allgemeinen Sinne des Wortes, sondern beherrschendes Gesetz für alle Gebiete des Lebens. Die gesamte Existenz des Moslems ist eine Existenz unter dem Gesetz. Zwar fängt dieser Text an mit der Formulierung, wie sämtliche Suren außer einer, im Namen Allahs des barmherzigen Erbarmers. Aber gerade was für eine Art von Erbarmen nachher aus dem Text spricht, determiniert das Wort, was Erbarmen heißt. Das ist also das Erbarmen Allahs, das hier besprochen wird, nämlich für die Männer, dass es ihnen leichter gemacht wird. Wir lesen Vers 1. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch von einer Seele geschaffen hat und aus ihm seine Ehegattin schuf und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen ließ. Und fürchtet Allah, durch den ihr euch gegenseitig befragt, und die Verwandtschaft. Wahrlich, Allah ist ein genauer Beobachter über euch. Hier wird uns wieder das Thema der gesamten Ethik und des Glaubens nahegebracht. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Das ganze Folgende soll unter diesem Thema stehen, dass wenn der Mensch Gott fürchtet, er so handelt, oder weil er Gott fürchtet, handelt er so, oder er handelt nicht anders, als wie es hier steht, weil Gott der genaue Beobachter über ihm ist und ihn jederzeit im Auge hat. Er ist nicht frei, er ist nicht selbstständig, er ist unter Allah und seinem Willen. Dazu kommt die Begründung, Allah hat euch geschaffen von einer Person, von einer Seele, von einem Selbst. Das Wort, das dort steht, ist sehr schwierig ins Deutsche zu übersetzen, weil es nicht den griechischen Begriff der Seele beinhaltet, sondern mehr den Begriff des Selbst. Es heißt nicht Person, es heißt nicht Leib, es heißt Nafs Wahida, das heißt von einer existierenden Größe. Gott hat zuerst den Adam geschaffen, daraus ihm seine Ehefrau geschaffen und dann aus beiden alle Männer und Frauen entstehen lassen. Es ist ganz entscheidend im Islam, dass nur Adam nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde, wenn man überhaupt vom Bilde Gottes reden kann. Gott ist ein Mann im Islam, keine Frau, wenn man überhaupt das sagen darf. Wenn von einer Ebenbildlichkeit gesprochen werden könnte im Islam, dann trifft das höchstens noch annähernd für Männer zu, nicht für Frauen. Im Grunde genommen lehnen die meisten Moslems auch die Möglichkeit der Ebenbildlichkeit des Mannes ab, denn Gott ist größer, als dass er eine Person wäre, Hände, Leib, Kopf und Füße hätte, sodass auch das entfällt, aber der Mann steht ihm zweifellos näher, denn die Frau wurde aus dem Mann geschaffen und nicht aus dem Nichts. Da steht dann noch ein ganz eigenartiges Wort. Das ist ein Wort, das zwei Bedeutungen hat. Fürchtet Allah und fürchtet die Verwandtschaft. Dort steht das Wort, fürchtet die Mutterleiber, die Gebärmütter. Die einen sagen, die Verwandtschaft wacht über den Mutterleibern der Frauen, die in die Verwandtschaft gehören. Oder es heißt auch anders, nähert euch keine Frauen, weil die Verwandtschaft darüber wacht. Dieses Wort hat beide volle Bedeutungen und wird von den verschiedenen Leuten verschieden ausgelegt. Es ist also ein Doppelwort, wo heißt Vorsicht, Hochspannung. Da könnte man sich die Finger dabei verbrennen. Fürchtet euch vor Allah im Blick auf die gesamten sexuellen Beziehungen. Und wenn ihr es nicht versteht, befragt euch gegenseitig und fürchtet eure Verwandtschaft und die Verwandtschaft der Frauen, die über den Frauen wachen und ihre Ehre verteidigen. Also Hände weg, normalerweise von intimen Beziehungen, denn es geht dabei um die Verwandtschaft und um Allah. Das wurde als erster Vers, als Überschrift über die Sure 4 gesetzt. Dann kommen die Vormundschaftsordnungen. Die ganze Sure 4 ist in Zusammenhang zu sehen mit der Schlacht bei Uhud. In der Schlacht bei Uhud wurden mindestens 70, wenn nicht 170 Moslems plötzlich getötet, sodass sehr viele Frauen und Kinder verwaist waren. Und nun musste Mohammed eine Regelung finden, wie er die vielen Frauen und Mädchenweisen versorgen konnte. Und so kommen jetzt Regelungen, die aus diesem Notstand heraus entstanden sind und aber dann zum sogenannten ewig gültigen Recht des Islams wurden. Deshalb Vers 2, und gebt den Weisen ihr Geld und vertauscht nicht Bosheit mit Gutem und verzehrt nicht ihre Gelder zusätzlich zu dem eurigen. Wahrlich, das wäre ein großer Frevel. Das ist ja nur zu bestätigen, aber das zeigt uns, dass es hier jetzt um eine Regelung von Hinterbliebenen geht. Auch bei dem nächsten Vers, der einer der entscheidenden Verse in der gesamten Frage der Geschlechter wurde im Islam. Und wenn ihr fürchtet, dass ihr die weiblichen Weisen nicht recht versorgt, so heiratet von den Frauen, welche euch gefällt. Im Grunde genommen steht dort, was euch angenehm erscheint. 2, 3 und 4. Wenn ihr aber fürchtet, sie nicht gerecht zu behandeln, so nur eine. Oder aber, was ihr an Sklavinnen besitzt. Das ist das Nächstliegende, dass ihr nicht vom rechten Weg abweicht. Wie gesagt, es waren also damals mehr muslimische Frauen und heiratsfähige Mädchen da, die als Waisen dem einen oder anderen nahestanden. Nun wusste Mohammed nicht, wer soll denn diese Frauen versorgen und für diese Mädchen sorgen. Deshalb sagte er, wenn ihr fürchtet, dass diese weiblichen Waisen nicht recht versorgt werden, so heiratet einfach mehr als eine. Und zwar diejenige, die euch gefällt. Heiratet von diesen verlassenen Frauen, welche euch gefällt. Eigenartigerweise steht dort nicht welche, sondern was euch gefällt. Eine ganz tragische Formulierung, dass die Frau als Ding indirekt angesprochen wird, als Objekt, beinahe als Handelsobjekt. Und das Wort, das dort steht, bedeutet auch nicht nur heiraten, sondern wenn ihr eingeht zu ihnen, so soll das vertraglich sein. Also nicht so heiratet von den Frauen, was euch gefällt, 2, 3 und 4. Und viele haben daraus abgeleitet, 5, 6, 7. Eben, das ist nur der Anfang einer Zahlenkette und bedeutet keine Begrenzung. Aus dieser Notstandsordnung der Moslems wurde das stehende und ständige Recht abgeleitet, dass der Mann 2, 3 oder 4 Frauen legal heiraten kann, nämlich freie Frauen. Allerdings kommt hier gleich die Einschränkung dazu, und das ist nötig, dass man das in jedem Gespräch mit Moslems sieht. Wenn ihr aber fürchtet, sie nicht recht zu behandeln oder nicht recht zu handeln, so nur eine. Und heute im Zeitalter der Familienplanung wird von den islamischen Theologen eindeutig gesagt, Mohammed wusste ja, dass ihr gar nicht in der Lage seid, 2, 3 oder 4 zu heiraten, deshalb hat Mohammed schon immer nur die Ein-Ehe gewollt. Nicht? Das müssen wir ganz klar erkennen. Der neue Islam verlangt die Ein-Ehe. aufgrund dieses Verses, das in Wirklichkeit die Vielehe bejaht, denn hier ist ein Zusatz im Koran: Wenn ihr aber fürchtet, sie nicht gerecht zu behandeln, so nur eine. Nun, ich muss das Wort etwas deutlicher auslegen. Was heißt das, wenn ihr aber fürchtet, sie nicht gerecht zu behandeln, so nur eine? Das heißt, dass ein Mann, der mehrere Frauen hat, alle Frauen gleich behandeln muss. Er muss sie gleich oft besuchen. Er muss jeder das gleiche Haus, das gleiche Kleid kaufen. Den gleichen Ring gibt er der einen ein Geschenk, muss die andere das gleichwertige Geschenk bekommen. Ja, es geht noch viel weiter. Wenn Kinder da sind bei der einen und der Mann bringt dem Kind der einen Frau ein Kleid, muss auch das Kind der anderen Frau ein gleichwertiges Kleid bekommen. Das zeigt, dass heute nur noch reiche Moslems in der Lage sind, mehrere Frauen zu haben, einfach weil das Leben zu teuer geworden ist. Aber das Recht als solches besteht. Ich entsinne mich, dass Iskander Shadid erzählte, wie sein Vater mehrere Frauen hatte und dass ein ständiger Grund zu Hass, Neid, Beobachtung und Missgunst war. Jede Frau wachte mit Argusaugen darüber, ob sie nun wirklich gerecht behandelt wurde, dass sie genau gleich viel bekommt wie die andere. Und wenn die Lieblingsfrau mehr bekam, wurde sie gehasst und dann schlossen sich drei gegen die eine zusammen. Oder wenn er die öfters besuchte als die andere, so wurde da eine klare Rechnung aufgestellt. Das ist gar nicht so einfach für einen Muslim, mehrere Frauen zu haben. In den verschiedenen Ländern ist das außerdem noch verschieden geregelt jetzt, dass er eine zweite nur mit der Zustimmung der ersten nehmen kann oder eine dritte nur mit der Zustimmung der zwei anderen. Das ist in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern verschieden. Die Auslegung dieser Regelungen ist also fließend. Es gibt ein ganz dickes Buch: Welche Gesetzesteile der Scharia sind in welchem islamischen Land in Kraft und welche nicht? Denn die Scharia ist ein Idealrecht, das in keinem Land außer zwei oder dreien voll durchgeführt wird. Die Gesetzgebung der verschiedenen Länder wird durch die Scharia beeinflusst. Und so findet man also in der praktischen Gesetzgebung Abweichungen oder Änderungen, je nachdem die Regierung mehr rechts oder mehr links gerichtet ist oder liberal ist. Auf alle Fälle, die Wurzel, die Sie hier in der Hand haben, vor sich haben, sagt: Du kannst zwei, drei oder vier heiraten, aber wenn du Bedenken hast oder nicht genügend Geld, dann nur eine. Und nun kommt aber noch ein dritter Punkt dazu. Oder aber, dieses oder wird meistens übersehen, was, nicht welche, was ihr an Sklavinnen besitzt. Bei Sklavinnen gibt es keine Einschränkung. Da ist keine Zahl mehr gegeben, 1, 2, 3 oder 4, sondern unbegrenzt. Das bedeutet, A, dass der Islam Sklaven und Sklavinnen bis heute noch in vielen, nicht mehr in allen, wohlgemerkt, Ländern bejaht. Vom Koran her auf alle Fälle. Dass speziell die Sklavinnen als Frauen dem Mann zur Verfügung stehen, dem sie gehören, die er gekauft oder im Krieg erworben hat. Und dann steht da noch der lapidare Satz: Das ist das Nächstliegende, dass ihr nicht vom rechten Weg abweicht, dass ihr nicht Ehebruch begeht, heißt das, dass ihr gerecht bleibt. Diesen Vers 3 müssen Sie sich gründlich überlegen, denn er ist der Schlüssel zum Eheverständnis im Islam. Es geht im Islam nicht um die Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass beide als Partner miteinander das Leben bewältigen. Der Gedanke ist auch nicht im Entferntesten da, sondern der Mann ist wie ein Patriarch, der über seine Familie regiert und dem seine Frauen zur Verfügung stehen. Die Frau ist normalerweise eine Gebärmaschine Und in dem Maße, wie sie Söhne zur Welt bringt, wird sie geachtet. Und wenn sie keine Söhne zur Welt bringt, wird sie verachtet. Man findet ja auch im Alten Testament solche Anklänge. Deshalb ist das nicht rein islamisch, sondern geht viel weiter. Aber ist im Islam zum göttlichen Gesetz erhoben worden und zeigt, wie nun die Frau eben bei weitem nicht auf der Ebene des Mannes steht, wie wir das auch gestern gehört haben im Blick auf die jung verheirateten türkischen Frauen, die nun nicht einmal nur dem Mann zu dienen haben, sondern vor allem auch seiner Mutter und nur bessere Mägde sind. Sie haben zur Verfügung zu stehen, der Schwiegermutter und dem Mann, wann immer sie es fordern und wollen. Allerdings steht hier ein weiterer Zusatz und gebt den Frauen die ihnen zustehende freiwillige Gabe, Almosenspende als Geschenk. Das ist die berühmte Morgengabe, das ist ein bisschen Nonsens, das Wort Morgengabe, denn es steht nämlich nirgends drin im ganzen Koran, dass es eine Morgengabe ist, sondern das ist, wenn er was die Heirat anbelangt, ein Betrag, der in zwei große Beträge geteilt wird, in etwas, was sofort bezahlt wird, bei der Ehe, vor der Ehe oder während der Eheschließung, und ein Teil, der bezahlt werden muss, wenn die Frau entlassen wird. Das ist im Grunde genommen ihre Lebensversicherung. Der Mann hat ja keine Unterhaltungspflicht, wenn er seine Frau scheidet, deshalb muss dieser Betrag bezahlt werden. Es geht allerdings dabei ganz konkret um Geld und Gut, und so ist es ein Handel, eine Bezahlung, ein Ehevertrag. Und die meisten dummen europäischen und amerikanischen Mädchen wissen das nicht und gehen eine Ehe ein mit einem Muslim ohne die vertragliche Verpflichtung, dass er ihr was zahlt, wenn er sie entlässt. Und somit im Idealismus meinen sie, auf Liebe eine Ehe aufzubauen. In Wirklichkeit haben sie sich selber um ihren Lebensunterhalt gebracht, wenn sie dann ausgenützt worden sind und nicht mehr attraktiv erscheinen. Deshalb ist der Ehevertrag mit einer klaren schriftlichen Formulierung, was bezahlt wird, eine unerlässliche Notwendigkeit, obwohl es ein Handelsgeschäft ist und so aussieht, als wenn die Frau verkauft würde. In Wirklichkeit wird sie weder gekauft noch verkauft, sondern ist das eine Lebensversicherung, die hier abgeschlossen wird. Im ersten Teil, der bezahlt wird, dem Vater in die Hände gegeben, der verbraucht dann meistens das Geld, dann hat die Frau auch nichts, aber im zweiten Teil dann der Frau ausbezahlt, wenn sie entlassen wird und wieder zu ihrem Vater nach Hause geht. Häufig wird es auch in Geschenken von Goldringen und Goldketten und Goldschmuck gegeben, die dann die Frau ständig bei sich trägt als ihre Lebensversicherung. Aber diese Verse 3 und 4 von der Sure 4 sind wirklich entscheidend für das ganze Verständnis der Ehe im Islam. Es geht nicht um eine Einheit im Geist, auch nicht bloß um eine Einheit im Fleisch, sondern es geht darum, dass die Frau dem Mann zur Verfügung steht. Und dann heißt es nämlich im Vers 4, und sollten die Frauen die freiwillige Gabe, die ihr euch gebt, euch einiges davon erlassen, so genießt es mit Behagen. Das Thema Genuss ist eine erlaubte Sache von Allah, ist beinahe ein Befehl oder eine Empfehlung für die Männer. Denn das wird ja den Männern gesagt. Und wenn sie euch großzügig von dem Geld, das ihnen zustehen würde, einiges erlassen und auf ihren Lebensunterhalt verzichtet, so zwingt sie nicht, das Geld in Empfang zu nehmen, sondern genießt es gesund, fröhlich und männlich. Die Sorgepflicht der Männer für ihre Familien. Nun, es ist nicht so, dass die Frau nur eine Sklavin ist und sie wird auch nicht gekauft. Im eigentlichen Sinne des Wortes. Das sind dumme europäische Formulierungen. Hier steht, und gebt euer Geld nicht den Schwachköpfen, das Allah euch zum Unterhalt eurer Familie gegeben hat, sondern versorgt die Frauen und Kinder mit diesem Geld, kleidet sie und sprecht zu ihnen freundliche Worte. Das ist das Bild der islamischen Ehe, dass der Mann die Unterhaltspflicht hat. Er hat zu sorgen, er ist der Patriarch und er hat mit seinen Frauen und seinen Kindern freundlich umzugehen. Er hat mit Geld dafür zu sorgen, dass sie ihm freundlich gesinnt bleiben. Dann geht es um die Waisenverheiratung. Es ist interessant, was dort steht, und prüft die weiblichen Waisen, ob sie das heiratsfähige Alter, Geschlechtsreife erreicht haben. Aber Gott sei Dank steht nicht nur das da. Und wenn ihr findet, dass sie geistig reif und verantwortungsbewusst und vernünftig geworden sind, so zahlt ihnen ihr Geld aus und verzehrt es nicht maßlos und schnell, bevor sie groß geworden sind. Und wenn ihr ihnen das Geld bezahlt, so tut es verzeugen. Der reiche Vormund enthalte sich von diesem Geld und der arme zehre von ihm nach Billigkeit. Es genügt, dass Allah ein guter Rechner ist. Hier wird gesagt, dass das heiratsfähige Alter mit der geschlechtlichen Reife beginnt. Das heißt also in vielen Fällen mit 12, mit 13. Aber es ist auch eine moralische Bremse da. Wenn ein Kind einfach noch nicht entwickelt ist, noch nicht geistig reif ist, verantwortungsbewusst und vernünftig ist, so sollte es trotz körperlicher Reife nicht in die Ehe geschickt werden. Der Schwerpunkt dieses Verses liegt aber weder auf der geschlechtlichen noch auf der geistigen Reife, sondern liegt auf dem Geld. Es geht ums Geld bei der Angelegenheit und nicht um die Heiratsfähigkeit, sondern das heißt, wenn ihr von diesen Weisen als Vormünder Geld verwaltet, so verwendet das nicht für euch, außer wenn ihr arm seid. Dann könnt ihr von dem zehren nach Billigkeit, denn ihr ernährt ja auch die Weisen. Was nun Billigkeit heißt und wer arm ist, wird nicht definiert. Und insofern kann ja jeder sich als arm ansehen und die Notwendigkeit erachten. Hier ist also eine große Schwierigkeit da, wobei die Bremse diejenige ist, dass es heißt, wirklich Allah ist ein guter Rechner. Schon in Vers 1 hieß es, Allah ist ein genauer Beobachter über euch und Allah ist ein Rechner, der euch alles nachrechnet, was ihr ausgebt von dem anvertrauten Gut. Allah ist also derjenige, den man fürchten soll, und um der Furcht Allahs willen soll man die Frauen gerecht behandeln und ihnen immer die gleichen Geschenke geben und die Weisen auch recht behandeln. Nun kommt ein Abschnitt über das allgemeine Erbrecht. Und in dem allgemeinen Erbrecht kommen etliche Dinge zum Vorschein, die die Stellung der Frau besonders beleuchten. Wir wollen dieses Erbrecht nicht im Detail besprechen, sondern nur die Punkte herausgreifen, die die Frauen anbelangen. Vers 7. Männer bekommen einen Anteil von der Hinterlassenschaft ihrer beiden Eltern. Auch die Verwandten und die Frauen haben ein Anrecht auf einen Teil an der Hinterlassenschaft der Eltern und der Verwandten. Das heißt also, Frauen sind vom Erbe nicht ausgeschlossen, sondern haben ein Anrecht auf ein Erbe, wenn der Mann stirbt oder wenn die Verwandten des Mannes sterben. Nun, Vers 11 wird deutlich gemacht, Allah schreibt euch hinsichtlich eurer Kinder vor, hier sehen Sie wieder, das sind also nicht staatliche, ein staatlich geordnetes Erbrecht, sondern Allah schreibt euch hinsichtlich eurer Kinder vor, dass ein Knabe, einer des männlichen Geschlechts, den Anteil zweier Mädchen bekommt. Hier haben Sie den ersten Punkt. Ein Knabe ist so viel wert wie zwei Mädchen. Zwei Mädchen stehen also dem Wert nach etwa auf dem Niveau eines Jungen. Das wird noch an anderen Punkten nachher deutlich, aber ist in vielen Punkten des Korans zu finden, dass etwa vor Gericht ein Muslim, wie wir gehört haben, die Aussagekraft und das Aussagegewicht von zwei Frauen hat. Eine Frau ist also nur die Hälfte von einem Mann wert. Das nächste heißt, wenn er aber keinen Sohn hat und seine beiden Eltern beerben ihn, so erhält seine Mutter ein Drittel. Sehen Sie, die Mutter steht hoch im Wert, wenn sie einen Sohn hat. Wenn sie keinen Sohn hat, steht sie nicht im Wert. Das ist nur für den Fall gesagt, dass der Mann stirbt und dann bekommt die Mutter des Sohnes ein Drittel. Die Mutter ist etwas mehr geworden als ein Mädchen oder die normale Frau, weil aus ihr ein Sohn herauskam. Sie wurde durch den Sohn, den sie geboren hat, geadelt. Und wenn eine Frau etwa 12 Söhne zur Welt bringt, ist sie eine Königin und beherrscht den Haushalt. Dann kann sie eine Hausmacht entwickeln, die unter Umständen noch über der Macht des Mannes steht. Das hängt alles von der Geburt der Söhne ab. Wenn ein Mädchen geboren wird, heißt es nicht selten Haram. Das ist verboten, das ist schade. Und ich habe einmal einen Theologen als Mitarbeiter gehabt, der in Neuendittel sau ausgebildet war und perfekt Deutsch redete. Als ich ihn fragte, wie viel hast du jetzt Kinder? Dann sagte er, ja, ich habe ein Kind und zwei Mädchen. Nicht? Immerhin ein evangelischer Theologe. Ich habe ein Kind, einen Jungen und zwei Mädchen. Mädchen sind keine Kinder im vollen Sinne des Wortes. Wallet ist immer nur ein Junge. Nun geht es weiter, da steht ein ganz schwieriger Satz. Im Blick auf eure Eltern oder Kinder wisst ihr nicht, wer euch nützlicher ist. Es geht hier um Nützlichkeit, nicht um Liebe, Sympathie oder Verpflichtung zum Dienst. Im Blick auf eure Eltern oder Kinder wisst ihr nicht, wer euch nützlicher ist. Das ist ein Gebot von Allah. Das heißt also, die Abwägung, wer steht euch näher, aus wem kam euch mehr zu, wer hat euch mehr Nutzen gebracht im Leben oder wird euch Nutzen bringen, steht hier ein Satz, dass das von Fall zu Fall abzuwägen sei. Aber der Zielpunkt der Abwägung ist nicht das Opfer den Eltern gegenüber oder den Kindern gegenüber, sondern umgekehrt, was haben die Eltern dir Gutes getan, materiell, was haben sie bezahlt an der Ausbildung oder Aussteuer, oder was werden die Kinder dir an Lebensversicherung geben? Es ist also eine materialistische Gedankenordnung, sogar ein Gebot von Allah. Dann im Vers 12 Mitte steht, sie, eure Ehefrauen, sollen ein Viertel eurer Hinterlassenschaft erhalten, falls sie keinen Sohn hat. Wenn jedoch ein Junge da ist, soll sie ein Achtel eurer Hinterlassenschaft nach Abzug eines eventuellen Legats oder einer Schuld empfangen. Das ist ein ganz tragischer Satz. Wenn eine Frau verheiratet ist, muss sie ja Kinder haben, sonst wird sie nicht ernst genommen. Und zwar muss sie so lange Kinder kriegen, bis sie Söhne hat. Wenn sie Söhne hat und ihr Mann stirbt, kriegt sie nicht das Geld, das der Mann hinterlässt. Dann kriegt sie ein Achtel. Und die Verwandtschaft des Mannes kommt und nimmt aber nun wirklich alles aus dem Haus raus. Möbel, Kleider. Und hat sie Goldringe. Und der Mann hat nicht extra vorher geschrieben, dass die Goldringe nur ihr alleine gehören. Werden diese Goldringe und alles, was sie gekriegt hat, geteilt. Und sie kann nur ein Achtel davon behalten. Diese armen Dinger, die hier nun nicht im Voraus Bescheid wussten, das rechtlich klärten und eventuell sogar noch echt geliebt wurden von ihren Männern und die etwas ihr zuliebe getan haben, die werden buchstäblich beinahe ausgezogen. Denn die Verwandtschaft väterlicherseits, männlicherseits, hat mehr Anrechte dann als die eigene Frau. Die ist dann nur ein Achtel wert im Blick auf das Ganze. Und hier sind unglaubliche Tränen schon geflossen, weil die Frau dann nichts mehr hatte, von dem sie leben konnte. Denn auch was ihr zugestanden wäre bei der Entlassung, bei der Scheidung, verfällt dann. Die Hälfte, die ihr zugestanden wäre, bekommt sie dann nicht mehr. Denn der Mann ist ja gestorben und das fällt alles unter das Gesetz des Erbes. So hat sie dann nur die Hälfte ihrer Lebensversicherung bekommen und von allem, was übrig blieb, nur ein Achtel. Damit wird ein Urteil über die Frauen gesprochen, gerade der Witwen, die bitter ist und überhaupt nicht ausgelotet werden kann. Denn sie hat ja jetzt keinen Wert mehr. Jetzt kommen ja keine Kinder mehr aus hier raus. Was soll man mit ihr tun, nicht? Ja nun, man gibt ihr noch was, dass sie nicht ganz stirbt. Nur ein Achtel bekommt die Frau im Falle, dass der Mann verstirbt und ein Kind, ein Junge, da ist. Noch tragischer ist die Geschichte im Falle des Ehebruchs 4,15. Hier haben Sie die Plätze und die Verse und die Worte. Wenn eine von euren Frauen, Mehrzahlform, ein schändliches Verbrechen, Ehebruch, begeht, so nehmet 4 Augenzeugen von euch, das können nur Männer sein, Augenzeugen eines solchen Vorganges, gegen sie. So diese Ehes, diesen Ehebruch bezeugen, so nehmt sie, die Frauen, und schließt sie in die Häuser ein, bis der Tod sie einschlafen lässt. Fertig, aus. So kurzerhand. Das heißt nicht Totschlag, sondern langsam verhungern, langsam verdursten lassen. Meistens werden sie mit Ketten dann angebunden auf das Dach des Hauses, wenn nicht extra Häuser da sind. Und sie müssen wirklich zugrunde gehen. Das ist eine der 3 Strafarten für Ehebrecherinnen. Wobei noch die besondere Nuance da ist, wenn 4 Augenzeugen das übereinstimmend bezeugen und es gar nicht stattgefunden hat, gilt der Ehebruch auf alle Fälle. Und wird die Frau so nicht getötet, sondern man lässt sie verhungern und verdursten. Das ist ein Gesetz von Allah, wohlgemerkt, nicht von Mohammed. Das ist der Allah, um den es geht. Allerdings, hier steht ein Nebensatz, der dann von den Verwandten der Frau immer wieder versucht wird auszunutzen. Oder Allah bereitet ihnen einen anderen Weg. Das ist also nun zum Glück das Tor, durch das in manchen Fällen eine Person gerettet werden kann, dass die Verwandtschaft sich einschaltet und sagt, wir lassen es nicht zu, dass unsere Sippe derart beleidigt wird, dass man ein Glied unserer Sippe nun buchstäblich verdursten und verhungern lässt. Wir zahlen oder wir machen was oder wir töten sie sofort, aber wir greifen ein. Häufig kommt es dann vor, dass die eigene Sippe die Ehebrecherin tötet, um die Schande von der Sippe abzuwaschen. Wie gesagt, die Frage Ehebruch oder Hurerei ist nicht klar zu definieren und so ist es immer wieder örtlich verschieden, wie das ausgelegt wird. Es wird auch bloß vom Ehebruch der Frauen geredet und nicht vom Ehebruch der Männer, wohlgemerkt. Allerdings, wenn dann 2 erwischt werden, hier in dem Falle, werden dann beide gemeint und die beiden, die es von euch, den Moslems, begehen, straft sie beide mit Plage. Im Anfang war das nicht klar definiert worden, worin die Plage besteht. Entweder in Auspeitschung, wie es Sure 24, Vers 2 deutlicher steht, oder in der Steinigung, wie es in einer Tradition vorkommt, die heute nicht mehr im Koran steht. Aber dass die beiden gestraft werden müssen mit Plage, also nicht bloß getötet, sondern geplagt werden, das ist eindeutig koranisch. Allerdings steht dort, wenn sie es aber bereuen und sich bessern, so lasst von ihnen ab. Hier ist nun die Frage da, wann kann die Reue ernst genommen werden? Wenn einer schreit, Hilfe, Hilfe, ich will es nie wieder tun, gilt das als Reue. Meistens wird die Reue nicht akzeptiert, weil sie aus der Angst herauskommt. Und so ist die Frage, ob man von ihnen ablässt oder nicht ablässt, eigentlich nur so ein moralischer Haken, wo man gewisse Rechtsfälle von Königen und Fürsten aufhängen kann. In der Mehrzahl, aber sogar in Saudi-Arabien, wurden Liebhaber, die nicht voneinander abließen, sondern obwohl sie nicht verheiratet waren oder nicht heiraten konnten, oder aus Verhältnissen stammten, wo sie nicht heiraten durften, weil sie zu nahe verwandt waren, dann öffentlich getötet. Es gibt eine Geschichte, die mir ein Muslim in Indien sagte, der Christ geworden ist, die zeigt den Unterschied zwischen Islam und Christentum in der letzten Konsequenz. Zu Mohammed wurde eine Frau gebracht, die Ehebruch beging, und man verlangte von ihm ein Urteil. Er schaute die Frau nicht an und sagte, bringt sie wieder, wenn sie ihr Kind geboren hat nach 9 Monaten. Und sie wurde dann tatsächlich wiedergebracht und mit dem Kind, worauf er sagte, nehmt das Kind von ihr und steinigt sie. Und sie wurde vor ihm direkt gesteinigt. Nun gibt es aber eine gleiche Geschichte bei Jesus. Sie brachten auch eine Ehebrecherin zu ihm und fragten ihn, was sollen wir tun? Und nun wohlgemerkt, Jesus hat nicht gesagt, steinigt sie nicht, sondern sagte, steinigt sie. Sofort. Das Gesetz befiehlt es so. Er hat allerdings eine Einschränkung gemacht. Wer unter euch ohne Sünde ist, der steinige zuerst. Und er hat damit alle zu Ehebrechern gemacht, beziehungsweise sagte, eure Sünden sind nicht anders als die des Ehebruchs. Ihr habt alle gegen das Gesetz verstoßen, da ist nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Jesus hat damit in seiner göttlichen Vollmacht das Gesetz und die Strafe erhalten, aber alle unter das Gesetz gestellt und alle aufgezeigt als todeswürdig. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Und dann fragte Jesus, wo sind deine Ankläger? Sie sind nicht da. Und so will ich dich auch nicht steinigen. Damit hat Jesus Unrecht getan. Er hätte die Frau steinigen müssen, wenn er nicht das Lamm Gottes gewesen wäre. Jesus konnte diesen Satz sagen, ich will dich nicht steinigen, weil er das Unrecht der Frau auf sich genommen hatte und an ihrer Stelle starb. Wäre er nicht am Kreuz gestorben, hätte er die Frau nicht gehen lassen dürfen, hätte er sie töten müssen. Nur weil Jesus am Kreuze starb, gibt es Vergebung. Sonst müsste das Recht seine Gerechtigkeit verlangen. Mohammed tut nicht Unrecht, wenn er Ehebruch mit Tod oder anders bestrafen lässt. Das ist alttestamentlich, das ist Gesetz. Nur von Jesus her, vom Kreuz her, haben wir die Möglichkeit zu vergeben, weil er die Rechtsforderungen des Gesetzes gestillt hat. Das wird häufig nicht mehr gesehen und nicht mehr erkannt. Nur von Jesus her ist ein Humanismus möglich. Aller Humanismus ist sonst Lüge und erfüllt die Rechtsforderungen des Gesetzes nicht. Von Allah wird hier gesagt, dass er ein sich zuwendender und ein barmherziger sei. In dem Sinne, wenn jemand etwas bereut, sollte er Vergebung empfangen. Aber die Frage ist immer, wer entscheidet, ob die Reue echt ist oder nicht echt ist. 4 Vers 19 ist nun eine ganz eigenartige Formulierung, die im Mittelalter auch in Europa einmal gang und gäbe war. Wenn ein Mann stirbt und er hat mehrere Frauen, dann wurden die Frauen als ein Erbgut angesehen und wurden vererbt. Ihr, die ihr glaubt, euch ist es nicht erlaubt, Frauen zu erben, wenn diese es nicht wollen. Wenn diese aber es wollen, ist es erlaubt. Das bedeutet, die Frau wird eben nicht als freier Mensch angesehen, sondern als ein Gegenstand, den man erben kann. Wie ein Schrank. Mit der Einschränkung, dass sie einen Willen haben und sich dagegen wehren können. Allerdings muss einiges passiert sein, denn da heißt es, hindert sie dann nicht mit Muskelkraft am Gehen und nehmt nicht wieder einen Teil von dem ihnen ab, was ihr ihnen gabet, außer wenn sie offensichtlich Unzucht getrieben haben. Das heißt, wenn er die Frau geerbt hat und ist zu ihr eingegangen und hat ihr dafür ihr Geld gegeben, ihre Lebensversicherung, so soll das nicht wieder abgenommen werden. Die Ausleger zu diesem Vers sagen, im Grundgenehmen geht es gar nicht um das Recht, Frauen zu erben oder nicht zu erben, sondern es geht ums Geld. Der Vater hat ihr vielleicht Geld gegeben oder der Bruder oder sonst jemanden und nun hätte der Mann das Geld gerne gehabt und die Frau weggeschickt. Deshalb haben manche die Frauen des Ehebruchs bezichtigt, um dadurch das Geld in die Hand zu bekommen. Es geht also darum, und nehmt nicht wieder einen Teil von dem, was ihr ihnen gab, außer wenn sie sich offensichtlich schändlich verhalten haben. Schreckliche Angelegenheit. Da geht's um Geld und Sex und sonst um nichts anderes. Die Person mit der Seele ist gar nicht gefragt. Es geht um eine völlig andere Ebene. Lebt in vertraulichem Umgang mit ihnen zusammen. Wenn ihr sie aber verabscheut, weil sie etwa alt sind oder schon von anderen gebraucht worden sind, ich bitte um Entschuldigung dieser Worte, aber das ist gemeint, so verabscheut ihr vielleicht etwas, in das Allah viel Gutes gelegt hat. Das heißt nämlich, dass vielleicht ein Sohn von ihr geboren werden könnte. Oder der Vers 20 ist genauso schrecklich. Und wenn ihr beabsichtigt, eine Ehefrau mit einer anderen zu vertauschen, und habt ihr einen bereits eine größere Gabe gegeben, so nehmt nichts davon weg. Wollt ihr etwa eine große Sünde oder ein Unrecht tun? Wie könnt ihr es wieder nehmen, wo ihr schon einander beigewohnt habt und sie von euch eine feste Verpflichtung empfangen hatten? Und dieser Vers wird verschieden ausgelegt. Die einen sagen, es geht um einen Austausch der Rangordnung der Frauen im eigenen Hause. Wenn die eine die Lieblingsfrau war und sich nicht weise verhalten hat, wird sie abgesetzt und die andere wird als Lieblingsfrau eingesetzt. Also, dass es um einen Austausch der Rangordnung im eigenen Haushalt geht. Aber in Wirklichkeit heißt es, wenn ihr genug habt von der euren und euch die andere gefällt und ihr mit dem anderen übereingekommen seid, dass ihr Frauentausch macht, dann könnt ihr das tun, aber bitte lasst ihnen das Geld, das sie von euch bekommen habt. Das war wahrscheinlich das Ursprüngliche, das heute nun abgelehnt wird. Man findet also diese Ordnung nicht mehr, aber im Koran steht sie immerhin noch geschrieben, so dass es also auf einen Tausch in der Rangordnung in der eigenen Familie ausgelegt wird. Bei der Geschichte, welche Frauen nicht geheiratet werden dürfen, gibt es ja auch in Europa solche Gesetze, dass Verwandte ersten und zweiten Grades nicht geheiratet werden sollen. So ist es auch hier im Arabischen deutlich geschrieben, und heiratet nicht Frauen, die eure Väter schon geheiratet hatten. Gemeint sind nicht die leiblichen Mütter, sondern die anderen Frauen, die nur nach deutschem Gesetz geheiratet werden könnten. Heiratet nicht Frauen, die eure Väter schon geheiratet hatten, außer es sei schon zuvor geschehen, dass ihr ihnen beiwohntet. Siehe, das ist schändlich, abscheulich und ein schlechter Weg. Verwehrt sind euch eure leiblichen Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Vaterschwestern und Mutterschwestern, eure Brüder, Töchter und Schwesterntöchter, eure Nährmütter und Milchschwestern, die also beide von einer Amme gestillt worden sind, oder die Amme selber, obwohl das im Deutschen etwas anderes wäre, und die Mütter eurer Frauen und eurer Stieftöchter, die unter eurem Schutz stehen und von euren Frauen stammen, denen ihr beigewohnt habt. Wenn ihr sie noch nicht heimgesucht habt, so ist das keine Sünde für euch. Auch nicht die Frauen eurer leiblichen Söhne. Das steht ein Satz drin, das heißt aber, die Frauen eurer Adoptivsöhne, die könnt ihr alle ausspannen. Das hat nämlich Mohammed selber getan mit Zeit. Er hatte einen Adoptivsohn und kam in dessen Haus und die wusch sich gerade, und dann war er so hingerissen, dass er sie heiratete. Das heißt also, die Frauen der Adoptivsöhne kann man den Adoptivsöhnen wegnehmen und heiraten. Noch sollt ihr zwei Schwestern zusammen haben, außer wenn dies bereits geschehen ist. Wahrlich, Allah ist verzeihend und barmherzig. Da habt ihr die ganze Art Verzeihung von Allah und was barmherzig heißt. Er toleriert euch, auch wenn er einen Fehler macht gegen diese Gesetze. Es kann einem schlecht werden, wenn man das liest. Ich muss es einfach so darstellen. Aber es geht noch weiter. Jetzt geht's um die von den Sunniten abgelehnte Ehe auf Zeit, aber von Khomeini wieder neu eingesetzte Ehe auf Zeit. Verwehrt sind euch grundsätzlich verheiratete Frauen, die schon verheiratet sind, außer denen, die ihr als Sklavinnen besitzt. Dies ist eine Vorschrift Allahs, ein Buch über euch. Das liegt auf euch wie ein Buch. Die Sklavinnen sind immer zur Verfügung für den Mann. Aber nun kommt der Punkt. Erlaubt ist euch darüber hinaus, dass ihr als unbescholtene Ehrenmänner und nicht als Unzüchtige für euer Geld Frauen auf Zeit erwerbt oder begehrt. Wenn ihr es dann von ihnen genossen habt, so gebt ihnen ihre Pflichtlöhne. Es ist für euch keine Sünde, wenn ihr darüber hinaus euch einander verständigt, nachdem die Pflichtzahlung oder das Pflichtgeschehen erfüllt worden ist. Wahrlich, Allah ist allwissend und allweise. Ich hatte jetzt das Vorrecht, im Indus-Tal hinterm Himalaya zu sein, und dort ist mir einer begegnet, der mit uns missioniert, der ist ein Butterverkäufer. Und er kam in eine Stadt und hat dort erstaunlich viel Butter abgesetzt und hat übernachtet im Hause des Schiiten. Und der hat wahrscheinlich dann es bereut, dass er dem so viel Geld zahlen musste, und brachte alle seine Töchter und alle Mädchen und Dienerinnen des Hauses: Bitte nimmt ihr doch jetzt, welche dir gefällt, für diese Nacht, und ihr könnt euch dann einigen darauf, wem das Kind gehört, das aus der Verbindung kommt, du bist unser bester Gast. Worauf der sagt: Ja, ich habe ja eine Frau und Kinder und ich bin glücklich. Ja, das macht ja nichts. Du kannst ja nun noch eine zweite und dritte haben, in jeder Stadt eine. Worauf er sagt: Ja, aber ich bin Christ, bei uns gibt es sowas nicht. Ach nein, also heute bist du in dem Hause eines Schiiten, da hast du volle Rechte und volle Freiheiten. Genieße doch das Leben, nachdem du ein so gutes Geschäft gemacht hast. Nicht, die Ehe heißt Ehe auf Genuss. Khomeini hat die offiziell wieder eingesetzt. Das heißt nichts anderes, ich bitte zu entschuldigen, als legalisierte Hurerei. Jeder kann an jedem Ort, jederzeit vorübergehend ein Verhältnis eingehen, und das wird nicht als Ehebruch oder als Unzucht angesehen, sondern als legale Ehe auf Zeit bei den Schiiten. Früher gab es das bei den Sunniten auch, die Sunniten haben das abgelehnt. Wie sie das juristisch gemacht haben, weiß ich nicht, aber bei den Schiiten läuft es wieder neu, noch vieles andere dazu. Und dann heißt es typisch wieder, 25, und wer unter euch nicht genügend Mittel besitzt, da geht's wieder ums Geld, um unbescholtene, freie, gläubige Frauen zu heiraten, mit ihnen zu verkehren, der nehme legal von seinen jungen, gläubigen Sklavinnen, welche er will. Und Allah kennt euren gegenseitigen Glauben. Da steht das Wort Teenager, wo es heißt, jungen, gläubigen Sklaven. Der nehme von seinen Teenager-Mädchen, die ihm zur Verfügung stehen, welche er will. Aus, fertig. Nur müssen sie gläubig sein. Allah kennt euren gegenseitigen Glauben. Die Sklavinnen sollen Musliminnen sein. So geht ein zu ihnen mit Zustimmung ihrer Angehörigen. Was wollen die schon machen, wenn sie Vater und Mutter haben und vielleicht als Sklavinnen geboren sind? Die sind ja auch Sklaven, da wird keiner was dagegen sagen. Aber es geht auch hier ums Geld, das nämlich dann tatsächlich bezahlt wird, und gebt ihnen ihre zustehenden Löhne. Hier steht also nun wirklich, wie in Vers 24, zweimal das Wort Lohn. Wie man für eine Arbeit entlohnt wird, so soll nun dieses eheliche Beisammensein bezahlt werden. Wirklich, es steht nicht anders da als mit Bezahlung. Es geht ums Geld. Wie es oben heißt, erlaubt ist euch darüber hinaus, dass ihr für euer Geld Frauen begehrt, Frauen erwerbt. Und wenn ihr es dann genossen habt, so gebt ihnen ihre Pflichtlöhne, oder so geht ein zu ihnen mit Zustimmung ihrer Angehörigen und gebt ihnen ihre zustehenden Löhne. Aber dann müsst ihr nicht bezahlen, wenn sie einen Fehler machen oder einen Liebhaber haben oder verdächtigt werden, so zu sein. Sie sollen jedoch unbescholten und keine Huren sein und sich keine Liebhaber nehmen. Wurden sie aber legal verheiratet und begingen ein abscheuliches Verbrechen, so trifft sie die Hälfte der Strafe der freien verheirateten Frauen. Dies gilt für den von euch, der die Unzucht scheut. Nicht? Das alles ist nicht Unzucht, sondern Ordnung. Es ist jedoch besser für euch, wenn ihr geduldig seid und abwartet, bis ihr genügend Geld habt, um legal freie Frauen heiraten zu können, heißt das. Allah ist ein Vergebender und ein Weiser. Schon wieder haben wir Allah drin, der das sanktioniert und befiehlt. Allah will euch die Wege derer, die vor euch da waren, zeigen und euch recht leiten. Nicht Abraham hatte ja auch zwei Frauen. Und deshalb ist das für sie legal. Er wendet sich euch zu. Allah ist der Allwissende und Allweise. Allah will sich euch zuwenden, aber jene, die ihren Lüsten folgen, versuchen euch von seinen Ordnungen radikal abzubringen und noch mehr zu leben, wie ihr wollt. Allah will es euch leichter machen, denn der Mensch wurde schwach erschaffen. Und da haben wir den ganzen Laden. Allah will es euch erleichtern, denn der Mensch wurde schwach geschaffen. Jetzt müssen Sie das theologisch verstehen, was das heißt. Nicht der Mann ist schuldig, sondern Allah hat ihn schwach geschaffen. Allah ist schuldig. Der Mann muss so leben, er kann ja gar nicht anders. Mit anderen Worten, hier ist der Grundunterschied zwischen der Tora und dem Koran. Im Englischen gibt es hier ein Wortspiel. Der Islam sagt, Gott hat den Menschen weak erschaffen. Weak heißt schwach. Wir aber sagen, der Mensch ist wicked geworden durch seinen Fall in Sünde. Er ist verdorben geworden, bösartig. Und hier ist der Unterschied, weak oder wicked. Da haben Sie den Unterschied vom Begriff der Sünde. Im Islam ist der Mensch schwach, deshalb macht er Fehler. Gott ist dafür verantwortlich. Bei uns ist der Mensch wicked, verdorben, in sich selber böse und deshalb macht er Böses. Das, was wir tun, kommt aus der Gesamtsituation heraus. Im Islam nein, weil schon der Mensch in seinem gesamten Wesen nicht böse ist im Islam, sondern nur schwach. Mehr noch, er ist nicht schwach geworden durch Sünde, sondern der Mensch wurde schwach erschaffen. Dieser Vers ist der wichtigste Vers von allen, die wir gelesen haben. Hier ist nämlich die Wurzel zu allem anderen, was herauskommt. Und hier ist das Verständnis der Sünde begründet. Und hier ist begründet, warum er kein Heil braucht, weil Allah hat ihn schwach geschaffen, Allah wird ihn ins Paradies versetzen oder auch nicht versetzen. Allah hat das halt so gemacht. Die eigene Verantwortlichkeit fehlt. Das Erziehungsrecht des Mannes über die Frau. Vers 34. Die Männer sind die Leiter der Frauen, denn Allah hat die einen den anderen vorgezogen. Fertig, aus. Wer je einmal im Islam von Gleichberechtigung liest, soll bitte dann diesen Vers lesen und den Mund halten. Denn nicht der Mann zieht sich selber der Frau vor und sagt, er sei besser wie die Frau, sondern das hat Allah gemacht. Die Männer sind die Hüter der Frauen und stehen über ihnen. Denn Allah hat die einen den anderen vorgezogen und sie, die Männer, sind es, die ihr Geld ausgeben. Deshalb sind die guten Frauen genügsam und sorgsam in der Abwesenheit ihres Gatten, denn Allah bewahrt sie. Das zeigt eindeutig, wörtlich, also arabisch-alphabetisch, der Mann steht über der Frau. Diejenigen aber, von denen ihr Widerspenstigkeit fürchtet, warnt sie, dort steht das Wort predigt ihnen, warnt sie mit eindrücklichen Worten, haltet euch von ihren Bitten fern und schlagt sie. Einfach aus. Ein Gebot Allahs. Bitte keine Empfehlung an den Mann, sondern ein Gebot. Er muss, um ihren Willen zu brechen, um sie zum Gehorsam zu führen. Jeder Muslim hat das Recht der Erziehung seiner Frau in diesen drei Stufen. Warnung, Enthaltung, Züchtigung. Wir können Ihnen stundenlang Geschichten erzählen von dieser Tatsache. Selbst in gebildeten Kreisen kommt es immer wieder vor, dass eine Frau, auch wenn sie Deutsche ist, geschlagen wird. Wenn sie euch daraufhin wieder gehorchen, so sucht keinen anderen Weg gegen sie. Unternehmt nichts weiteres gegen sie, wenn sie nun wieder willenlos sich euch zur Verfügung stellt. Allah ist erhaben und groß. Der Mann ähnelt ein bisschen Allah, er ist auch erhaben und groß, die Frau nicht. Wenn ihr aber eine völlige Trennung zwischen beiden fürchtet, wenn es so aussieht, dass die Frau schreit und davonlauft und der Mann unter allen Umständen nicht mehr die Frau akzeptieren will, so sendet einen Vermittler, Schiedsrichter von seinen Angehörigen und einen von ihren Angehörigen. Wenn die beiden eine Versöhnung wollen, so wird Allah eine Übereinkunft zwischen beiden ermöglichen. Wahrlich, Allah weiß alle Wege und er hat alle Weisheit. Nun muss noch gezeigt werden, Vers 48, mittendrin in die Fragen der Ehen hineingeschoben, wahrlich, Allah vergibt nicht dem, der ihm einen Teilhaber zur Seite stellt, er vergibt alles andere, wem er will. Aber wer sagt, dass es außer Allah noch einen anderen Gott gibt, der hat eine gewaltige Sünde begangen. Das ist eine der drei Sünden, wieder den Heiligen Geist im Islam, die unvergebbar sind. Wer sagt, es gibt neben Gott noch einen Gott, der kann nie wieder Vergebung empfangen. Er vergibt alles andere, wem er will. Man weiß natürlich nicht, wem er will, aber wem er will, dem kann er alles andere vergeben. Dann der andere Vers 56 ist auch so dramatisch. Wahrlich, alle, die nicht an unsere wunderbaren Verse im Koran glauben, werden wir im Feuer rösten. Wir heißt Allah. Jedes Mal, wenn ihre Haut gar geworden ist, geben wir, Allah, ihnen eine neue Haut, damit sie die Pein richtig zu schmecken bekommen. Das ist sadistisch. Aber wohlgemerkt, das ist Allah, der barmherzige Erbarmer. Und damit sie nicht so schnell sterben, gibt er ihnen jedes Mal wieder eine neue Haut, damit sie gar werden, auf dem Rost. Dann versteht man auch, warum die Drusen im Libanon und andere die Christen geröstet haben, jetzt bei den Verfolgungen, und alles mit ihnen getan haben. Wahrlich, Allah ist mächtig und weise. Da habt ihr's. Das ist die Macht Allahs. Das ist die Weisheit Allahs. Diejenigen aber, die da glauben und Gutes tun, werden wir in Gärten von Flüssen durchströmt führen. Darin werden sie ewig verweilen. Dort gibt es gereinigte Gattinnen, immer frisch. Und wir werden sie unter dichten Schatten führen, dass niemand zuschaut. Es tut mir schrecklich leid, sowas sagen zu müssen, aber da steht es. Das ist der einzige Platz, wo im Koran steht, dass Frauen ins Paradies kommen. Zusammen mit dem Vers 124, wer das Gute tut, es sei Mann oder Frau, sofern er gläubig ist, diese werden in das Paradies gehen und keine Ungerechtigkeit erfahren, nicht einmal so viel wie die Rille eines Dattelkerns. Dort steht also auch, eine Frau kann aus zwei Gründen ins Paradies kommen. Wenn sie Gutes tut, das heißt ihrem Mann gehorcht und viele Kinder zur Welt bringt und die Gebetsordnung des Islams einhält, und wenn sie gläubig ist, wie Mohammed es sagt, dann kommt sie ins Paradies ein. Auch als Frau. Wobei nirgends steht, dass unverheiratete Frauen ins Paradies kommen, denn die haben ja nichts Gutes getan. Denn es steht nur von gereinigten Gattinnen. Im Übrigen, das steht jetzt nicht in dieser Sure, stehen dem Mann die Huris, also diese Paradiesjungfrauen, zur Verfügung. Die einen sagen 30, die anderen 40 Anzahl. Und Knaben, so viel er will. Ich weiß nicht, ob Sie es begriffen haben, aber hier wurden nur die Männer angesprochen in der gesamten Sure. An die Frauen ist das nicht gerichtet. Indirekt stehen einige Vorrechte für die Frauen drin, aber das war eine Predigt an die Männer. Und dann wird von einem Paradies geredet, das man mit Oasen vergleichen kann. Denn das Wort Paradies ist ein persisches Wort und heißt nichts anderes als kleiner Garten. Das Wort Garten, ein kleiner Garten, Schrebergarten, heißt Paradies im Persischen. Ein Zaun drumherum und da drin, das ist also das Paradies. Die Vorstellung vom Paradies war also eine Oase, Palmen, Schatten, Früchte, Wasser, kühl und dann darin viele Frauen für den Beduinen. Übrigens, die Teppiche, die da so gerne gekauft werden, sind in fast in jedem Falle das Bild eines Paradieses. Gucken Sie sich mal den Teppich an. Außen drum ist die Mauer und innen drin sind nun die einzelnen Bäume oder die Springbrunnen oder die Ordnung. Die Teppiche sind immer kleine Paradiese. Und wer den Orient nicht versteht, soll sich mal auf den Teppich setzen und bloß über den Teppich meditieren, 1-2 Stunden, dann kriegt er eine Ahnung, dass dort ein anderes Denken da ist. Wir hören hier auf und werden den Rest der Sure 4 in anderem Zusammenhang nehmen. Lesen Sie das doch in aller Ruhe durch. Es ist für Sie ganz entscheidend, dass Sie sich die Kernsätze merken, denn hier wird die Vielehe, die Zeitehe, legal dargestellt. Außerdem die Sklavenheirat, das Erziehungsrecht des Mannes an der Frau und das Erbrecht der Frau, wie auch die Gesamtstellung von Mann und Frau und ihre Wertung bis hinein in die Tatsache, dass gesagt wird, der Mensch ist schwach und deshalb ist ihm mehr oder weniger alles erlaubt.